Habe ich mir vorgenommen, so ein kleines Lebensprojekt. Ich möchte erfolgreiche Menschen treffen und sie fragen, was Erfolg ausmacht.
Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Willkommen zurück, Block 2. Lieber Norbert, du hast
Mein Blog.
das ist vielleicht nachher mein Blog. So, du hast im ersten Blog schon erzählt, wie so deine Stationen. Short, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich
Naja,
glaube,
ist gut. Ist ja
Short.
eine Fahrt.
Nein, nein, es ist
Naja,
überhaupt, nein, nein.
geh.
Ich glaube nicht, dass viel mit Zufall im Leben zu tun hat. Ich glaube auch, dass viel harte Arbeit ist, was man oft gar nicht sieht, oder es ist oft Schicksal. Oder man ist einfach wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ist einfach auch wirklich cool drauf und pitcht das Ding so gut rüber, wo man sagt, geiler Typ, passt, brauchen wir. Aber,
Ganz kurz, das
ja.
stimmt. Ich habe in der Zeit, wie ich damals keinen Job gehabt habe, habe ich mir vorgenommen, so ein kleines Lebensprojekt. Ich möchte erfolgreiche Menschen treffen und sie fragen, was Erfolg ausmacht. Und ich habe es wirklich geschafft, weil ich immer weiter mich vorgehandelt habe, dass ich dann zu Leuten gekommen bin, wie dem Virgin-Gründer und so weiter. Oder auch von jemandem von Monty Pythons, was echt lässig war. Und am Ende, das hast du gerade richtig gesagt, ich finde, das hat John Cleese von Monty Pythons das gut hingebracht hat. Er hat gesagt, du musst an etwas glauben, an dich, immer besser, 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 besser werden. Immer wieder im Leben kommt der Scheinwerfer auf dich und irgendwann passt's. Also eine Mischung aus, dass du an dir arbeitest und das Bestmögliche aus dir rausholst und der Gelegenheit. Du musst schon Glück haben, aber du musst in dem Moment, wo es darauf ankommt, performen. Und
Muss
alles, was du
passen.
bis dorthin dir angeeignet hast, alle Skills, dann zählt's.
Ja, das trifft sich ganz gut zu unserem Thema Finanzfuchs-Talk auch, muss man
Ja.
dazu sagen, weil wir reden hier noch ganz viel weiter über diese Möglichkeiten und die Gelegenheiten. Es ist ja beim Geld auch nicht anders, dazu kommen wir vielleicht noch nachher.
Dann höre ich dir dazu.
Ja, warte, aber es interessiert mich ja von dir. Pass auf. Man hat ja sehr viel mit Leuten zu tun. Gibt es trotzdem Sachen, wo du sagst, das hat mich am meisten geprägt? Sendungen, Formate. Wenn du dir eins aussuchen würdest, jetzt von all dem, was du gemacht hast, in den letzten 20, 30 Jahren, was hat dich wirklich am meisten geprägt und was hat dich vielleicht auch verändert oder zum Nachdenken gebracht? Gibt es das?
Gibt's.
Welches wäre
Also
das? Kann man das
geprägt,
sagen?
ja, geprägt würde ich einmal sagen, hat mir sicher das Frühstücksfernsehen Kaffee Puls. Ja, weil das etwas Neues in Österreich war, weil es das war, wo ich sein konnte, wie ich bin. Definitiv. Das war keine On-Front in die Kamera-Moderation mit Teleprompter, was ich ohnehin fast nie gemacht habe, sondern wirklich auch mit Film, mit einer Partnerin gemeinsam moderieren. Tolle, spannende Gäste und zu unterschiedlichsten Themen, ob das der Nahostkonflikt ist oder weiß ich nicht, der King of Queens, Hauptdarsteller. Wurscht. Das hat mich total geprägt, auch in der Breite und jeden Tag und in der Früh und so diszipliniert zu sein, dass du jeden Tag um 3 in der Früh aufstehst. Ja, das
Drei in der
hat,
Früh.
naja klar, wir mussten
Ach so,
um
wann
halb
habt ihr?
vier im Sender sein.
Ah, okay, und wann habt ihr begonnen? Um sechs?
Um 6,
Sechs
aber
habt ihr
da gibt es ja mal
begonnen,
Vorbesprechung.
ja?
Was ist
Ja,
in der
okay.
Sendung alles? Zwei, drei Sachen mit der Regie ausprobieren, der Kameraleuten, in die Maske und auf Sendung. Aber das hat mich massivst geprägt, diese Zeit.
In Form von auch dabei, da Opf
Mindset, alles.
Mindset, einfach.
Ja.
Weil du sagst, war viel mit Disziplin, war aber auch was Neues, hat dann Spaß
Und
gemacht, ne?
lustig.
Okay,
Wir
ja.
waren teilweise verrückt. Wir haben uns
Ich
ausprobieren
kenne die
dürfen.
Sendung, muss ich fairerweise dazu sagen,
Ja.
da habt ihr richtig hochgezogen. Also das
Ja,
muss man fairerweise dazu sagen. Das ist ein
und das war
Format, wo es
so,
richtig funktioniert hat.
so viel Gegenwind und alle haben uns ausgelacht und so ein Scheiß. Und das war ja natürlich auch am Anfang total billig produziert, aber es ist total gewachsen. Das hat mich extrem geprägt. Und Dancing Stars hat mich dann noch einmal, sag ich mal, im Erwachsenenstadium noch einmal sehr, sehr.
Warum ist ein anderer Druck drauf?
Ja.
Oder nur blöd, warum?
Naja, weil das natürlich erst einmal bin ich, also zuerst habe ich mitgetanzt. Ja. Da wirst du, das ist das Gemeine, obwohl ich das Geschäft kenne und ich weiß, da sitzen jetzt drei Leute, die eine Rolle spielen, auch. Ja, da ist das Krokodil, da ist der Bolasch, dann ist die Nette, die Maria und dann ist, egal. Und trotzdem, weil du so übermüdet bist und weil du dich da so reinhängst, ich habe da auch trainiert, 6 Uhr Training los bis 11, dann habe ich Sendung moderiert bis 19 Uhr und dann nochmal 3 Stunden trainiert und das jeden Tag und du bist durch, du
Ja,
kannst, es tut
ist
dir
geil.
alles weh, du bist da leer. Ja, okay. Und dann stehst du und gibst dein Bestes und ich bin kein Tänzer. Ich hab's nie. Und dann sitzen dort drei Leute und werfen dir irgendwelche Dinge entgegen und du fühlst dich einfach unfair behandelt.
Okay, verstehe.
Ja? Und das triggert dich. Es triggert genau das, was dich als Kind schon fertig gemacht hat. Okay. Und das geht jedem so. Ja. Und denkt man, echt, das nervt. Wie kann das sein, dass mir das passiert? Okay. Aber du kannst nicht. Es fällt die Maske und du bist dort ausgeliefert. Und dann habe ich es moderiert. Und das habe ich ein bisschen auf die zu leichte Schulter anfangs genommen, weil ich halt in die Fußstapfen vom fantastischen Klaus Eberhardinger gestiegen bin. Mhm. Und das ist wie wenn du in Deutschland Wetten, dass nach dem Gottschalk moderierst. Mhm. Und ich hätte mich darauf besser emotional vorbereiten sollen. Weil einfach auch anfangs sehr viel Gegenwind gekommen ist. Wie immer, wenn du etwas von jemandem übernimmst. Und das hat mich verunsichert. Und ich habe vier Sendungen gebraucht, um erst wieder reinzukommen.
Weil es ja Live-Sendungen sind.
Live-Sendungen. Du gehst dort rein und denkst da, okay, jetzt kommt der Name, du gehst raus und es mag dir eh keiner.
Ah, okay, verstehe.
Und jetzt zeige ich es ihnen und bin besonders gut.
Hast du das gespürt?
Ja. Ich für mich. Es ist nur für mich wichtig gewesen.
Ist jetzt meistens Treppe oder wo rausgegangen und so weiter und dann hast du gespürt?
Ich für mich habe es nur gespürt. Die Wahrnehmung stimmt auch nicht. Ja.
Das glaube ich nämlich auch, dass das nicht stimmt. Aber du
selber nimmst das so wahr.
Wie schlaft man da nach davor?
Gar nicht.
Okay, weil das ist ja...
Weil ich der Meinung war, ich muss das besonders gut machen. Und dieser Druck war ein völliger Unsinn.
Okay.
Ich hätte einfach rausgehen sollen und sagen, ich bin, wie ich bin, aus und Ende.
Okay.
Und ich versuche mich auch nicht mit dem Klaus oder mit sonst jemandem zu vergleichen. Das ist alles sinnlos. Ja.
Macht man das oft?
Ist das Das war für mich... Dann der Punkt nach diesen Sendungen, wo ich gesagt habe, natürlich ist gestern auch in ein Beratungsgespräch, Therapie, wie man es nennen will. Ja. Und der hat dann gesagt, der größte Fehler, den Sie machen, ist, Sie vergleichen sich mit anderen. Da können Sie nicht glücklich und zufrieden werden. Tun Sie das nicht. Mhm. Und das stimmt.
Mhm. Jetzt geht dann irgendwann mal die Kamera an und du bist live. Und das ist eine rote Lampe, oder? Wir zeichnen auch, mein Vorteil ist bei Finanzvolkstalk, wir zeichnen auf. Also es ist nicht live. Das ist immer wichtig, weil du kannst rausschneiden. Aber du bist ja live jetzt. Also jetzt geht die Kamera auf dich, rote Lampe, whatever. So Regie, whatever. Jetzt passiert was. Ich weiß nicht, es wird ja schon mal was passiert auch sein. Wie geht man damit um? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Art und Weisen, lustige Art und Weisen. Wie gehst du da so mit um, wenn irgendwas Unerwartetes passiert oder sowas?
Ganz am Anfang war das furchtbar, weil da war ich ein Perfektionist und wollte, dass das alles so läuft, wie es alle erwarten. Mit der Zeit fangst du an, dich damit zu spielen und dann beginnen die schönen Momente.
Okay.
Macht das richtig Spaß.
Weil du einfach sicherer bist, so wie dann kann man das mit einem Job vergleichen?
Ich sehe es heute als Geschenk.
Wenn was passiert?
Ja.
Weil du was draus machst, oder was?
Richtig.
Okay.
Etwas, was du nicht vorbereiten kannst. Etwas, was dich aus deiner Rolle raus hat und so weiter. Ich liebe es.
Ja, okay.
Das Einzige, was ich nicht brauchen würde, ist, wenn sich jemand verletzt.
Okay, ja.
Das brauche ich nicht.
Ja, ist klar.
Ja. Oder ein Nervenzusammenbruch, dann weiß ich nicht. Aber alles andere ist doch super.
Ist das dann die Erfahrung und das, was du gelernt hast? Ist es
dann schon, ja.
Schon, oder?
Ja,
wie du umgehst mit Sachen. Ja. Also wenn du zurückdenkst vor 20 Jahren, hättest du das noch nicht so
gelernt, oder? Hätte ich das nicht so gesehen.
Okay, weil das
ist lieber nicht passiert. Um Gottes Willen.
Okay, verstehe. Ja. Also du hast dich auch entwickelt dadurch dann.
Dann musst du, und die Leute lieben das ja. Das Publikum liebt das ja, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
Absolut. Weil wenn es zu clean ist, denkt sie ja, oh, ey, hat nix. Sich überlegt, passt eh.
Nein, also ich habe das dann immer gemacht, wenn was passiert ist.
Okay, und gibt es eigentlich, weil es gibt ja unterschiedliche Moderationskulturen auch in Österreich und anderen Ländern. Ist Österreich da, weil wir jetzt von Moderationen reden und die Art und Weise, wie wir moderieren, anders als andere Länder? Gibt es irgendwelche Vorzeigeländer, wo du sagst, heißt, die machen das schon irgendwie geiler? Irgendwie sind die da offener oder wie?
Wirst du immer haben, also natürlich der Ursprung der Unterhaltung ist im angloamerikanischen und skandinavischen Raum. Die sind uns immer voraus.
Okay.
Immer.
Okay. Ja.
Das ist auch so, also wenn wir jetzt nach Deutschland schielen, wenn wir sagen, die machen das besser, schielen die Deutschen natürlich nach England und die Engländer dann, fast auf Augenhöhe, aber nach Amerika. Mhm. Hat viele Gründe. Erstens einmal ist das Entertainment, ist das ganze Business dort entstanden. Zum Zweiten sind es mehr Leute. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also bei 380 Millionen Einwohnern.
Gibt es überhaupt Köpfe, die überlegen. Ist klar. Ja.
Hast du nicht nur Grissemann und Stermann, hast du 30 Grissemann und Stermanns.
Ja, ist
weißt
klar.
Du? Okay. Ja, und die peitschen sich auch gegenseitig hoch. Wie viele Talkshows gibt es dort? Ja. Bei uns gibt es eine in dem Format.
Ja.
Ja. Das heißt, die können auch mehr. Das ist immer etwas gewesen, was ich in Österreich nie verstanden habe. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Aber am Anfang war es so, also war ich Sänger, gut, tanzen konnte ich nicht, aber naja, habe jetzt auch ein bisschen gelernt. Moderator, Sänger, was weiß ich. Da hat sich immer geheißen, hör doch auf mit der Singerei, weil du bist Moderator. Und ich verstehe das nicht. In Amerika ist das eine Grundvoraussetzung, dass du tanzen, schauspielen, singen, moderieren kannst. Am besten noch Pferde reiten und fechten und sonst
was. Ja, alles klar. Du bist ein interessanter Typ. Ja,
ja dann. Und die müssen es dann nicht zeigen, aber wenn es darauf ankommt, können sie es.
Ja.
Das ist immer total spannend, wenn dann ein Jimmy Fallon plötzlich mit dem Starcast plötzlich einen Dance hinlegt. Mhm. Und du denkst dir,
ja, ist schon cool,
Mist, das ist richtig gut, das lernst du nicht in einer Probe am Nachmittag. Das ist jahrelanges hartes Training. Und bei uns ist immer so getan worden, bitte, die Schöneberger hat einmal ein Album aufgenommen mit dem Titel, muss die jetzt auch noch singen?
Mhm.
Ja, um sich genau darauf... Warum? Das ist doch nichts Schlechtes, wenn Leute das können.
Sag, wenn du retrospektiv zurückdenkst, weil du sagst, du bist einfach wie die Jungfrau zum Kind da jetzt kommen und sagst, bist rein. Gibt es aber jetzt nach dir schon Mentoren oder sagen wir jetzt einmal so, Leute, auf die du ausschaust, so möchtest du, gibt es das jetzt da? Hat sich das gewandelt bei dir die letzten Jahre, wo du sagst, das ist schon geil, so oder gibt es das?
Gibt's, wobei ich natürlich, wie gesagt, da muss man vorsichtig sein, weil dann wieder anfängst, dich zu vergleichen. Ja? Ich bin ein großer Fan von Graham Norton, den kennt man bei uns nicht so gut. Er ist ein englischer Talkshow-Host mit Superstars.
Mhm.
Weil das eine so dermaßen entspannte Atmosphäre ist auf der Couch und diese Leute...
Ein lustiger Kerl auch, muss ich sagen.
Er ist so da schnell im Kopf.
Ja, ja.
Er ist total lustig, er moderiert ja auch den Song Contest für die BBC.
Ja.
Das ist eine fantastische Show, kann ich jedem nur empfehlen.
Absolut.
In Deutschland bin ich ein sehr großer Fan von Daniel Hartwig, der auch Let's Dance moderiert, das Dschungelcamp gemacht hat, der nämlich auch so blitzgescheit ist. Ich habe auch das Glück gehabt, ihn mal persönlich kennen. Der ist ein wahnsinnig bodenständiger, netter Kerl.
Mhm.
Und so lustig, aber auch... Also das ist einer, wo ich sage, der ist auch wirklich großartig. Ich finde auch Joko und Klaas super. Das sind aber alles Moderatoren, wo ich sage, ich bin ein anderer Typ. Das in dem nachzueifern macht keinen Sinn. Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, der alle 30 Sekunden eine Wuchtel raushaut. Das sind die schon.
Machst du dir eigentlich Gedanken, jetzt kennen wir uns anonym, wenn ich im Fernsehen die zuschaue, wie ich dich sehen soll? Ist das eine Rolle oder ist das einfach so, wie du bist? Oder machst du dir Gedanken darüber, hey, ich möchte so gesehen werden?
Früher mehr. Heute ist es mehr Bovidl.
Wirklich?
Weißt du, ja, aber weißt du, warum sich das verändert hat? Durch meine Kinder.
Okay.
Ja, weil ich merke, dass ich uneingeschränkte Liebe bekomme von zwei Menschen, nur dafür, dass ich bin, wie ich bin.
Mhm.
Ich muss niemandem gefallen.
Mhm.
Ja, das sind die wichtigsten beiden.
Mhm.
Das ist meine Referenz.
Mhm.
Meine Freunde, meine Freundin.
Mhm.
Und der Rest, ich kann nicht jedem gefallen. Und das ist auch der Punkt.
Aber du willst.
Ich wollte. Okay. Es ist mir heute, das ist ein Ziel, das du nicht erreichen kannst, Christian. Das geht nicht. Du wirst nicht jedem zu Gesicht stehen. Steht dir jeder zu Gesicht?
Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mir nur, du kannst... Ich weiß es ja nicht, es kommt ja ein Job drauf an im Endeffekt jetzt. Ne? Also ich kenne es ja nur aus meiner Sphäre, natürlich probiere ich aus meiner Sphäre natürlich immer gegenüber den Menschen so aufzutreten, dass ich ihnen Respekt gebe, dass ich schaue, dass ich mit ihnen normal rede.
Natürlich.
Das meine ich. Vielleicht ist die Frage anders. Sind es diese Werte, die du vermitteln möchtest in deinen Aussagen, wo du sagst, genau so will ich auch gesehen werden. Also ich meine, wenn man Menschen sieht, du weißt das, man kann Menschen einkategorisieren. Ah, der ist eher so, der ist ein bisschen schriller, der ist ein bisschen lauter, der ist ein bisschen so, der andere ist so, der ist bodenständig. Das meine ich. Gibt es solche Sachen, wo du sagst, so möchte ich gesehen werden?
Ich versuche, Menschen so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte.
Okay.
Ja? Es gibt Menschen, denen, wie du sagst, schrill und so weiter, die wollen ja provozieren.
Mhm.
Denen ist das vollkommen, die lieben das sogar. Das bin ich nicht. Mhm. Ja, also ich möchte schon lieber gemocht, wenn es nicht gemocht werden.
Ja.
Definitiv. Aber ich habe auch gelernt, ich kann noch so freundlich, noch so nett, keine bösen Absichten. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen.
Klar.
Und das hat auch sehr oft mit den Menschen selbst zu tun, weil du vielleicht irgendetwas darstellst, was die triggert, was die aufregt. Was mit dir als Person gar nichts zu tun hat, unmittelbar. Mhm. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich weiß es nicht, weil sie gerne so wären wie du und das ärgert sie.
Du meinst Neid
zum Beispiel? Neid ist sicher ein ganz starker... Mhm. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, Es gibt ja da in diesen Foren, auch sag ich jetzt beim Standard Etat, und da schreiben da ganz viele Leute runter und schimpfen über dich und beleidigen dich. Mhm. Und ich habe mal nachgefragt, weil ich jemanden gekannt habe, wer steckt denn hinter diesen Namen? Mhm. Ja, da komme ich drauf, dass das 90% gescheiterte Existenzen im Radio und Fernsehen sind.
Okay.
Und die reiben sich jetzt halt an denen, die es geschafft haben.
Okay.
Weil sie sagen, wieso hat es der geschafft? Ich bin ja viel besser. Ich weiß es nicht.
Ist das, weil du sagst, mit Standard oder Ding, ist es nicht generell so, wenn du desto mehr du in der Öffentlichkeit stehst und du bist ja in der Öffentlichkeit, weil wenn du heute moderierst große Sendungen, schauen 1 Million Leute zu, kriegst du das unmittelbar mit, weil bei Sportlern ist so, boah, jetzt hat er in den Elfmeter verschossen, nicht, ich sage jetzt
Pfeifens,
wirklich, Pfeifens, und dann liest er vorne, so ein Trottel, ich sage jetzt bitte irgendwas, so ein Trottel, kann nicht einmal ein Tor schießen. Kriegst du das mit? Also, und schaust du dir sowas an?
Habe ich aufgehört.
Okay.
Weil es nichts bringt.
Okay, weil nur Plätzchen steht oder weil...
Das ist ja da der Punkt, Kritik. Was ist Kritik? Du kannst ja in Wahrheit von aller Kritik, die du kriegst, maximal 3-5% für dich verwerten, die bringt dir was. Mhm. Kritik, das Einzige, wo Kritik Sinn macht, ist, wenn dir jemand etwas Gutes will und dich verbessern will. Mhm. Kritik, weil ich, und das ist zu 80-90%, weil jemand sein Frust loswerden will, das kannst du mal in der Pfeife rauchen. Mhm. Das hat mit dir nichts zu tun. Mhm. Null. Ja? Und dann gibt es die Kritik, die trifft, weil sie stimmt, das ist die harte. Mhm. Weil du dir selber denkst, das stimmt, das weiß ich von mir selber. Ja? Und da musst du auch wieder differenzieren, ist die Kritik so gemeint, dass man dir helfen will oder mich verletzen will? Die Kritik, die darauf ist, dich zu verletzen, musst du auch wieder ausblenden. Mhm. Nimm die Kritik an, weil wir alle haben noch sehr viel Luft nach oben, wahnsinnig viel und ich besonders. Aber da möchte ich Menschen haben, die sagen, du pass auf, ich schätze dich, ich weiß, dass du es kannst. Das machst du nicht so gut. Probier das und das. Es muss immer konstruktiv sein.
Jetzt kommen wir wieder zu der Mentorfrage zurück.
Ja.
Wer darf bei dir Kritik machen? Wo du es auch
annimmst. Alle, die mir...
Wo du es auch annimmst. Das alle, wo du sagst, hey, sportlich, verstehe
ich. Alle, die mir nahestehen und wo ich weiß, sie haben die menschliche Qualität, mir Kritik zu geben, oder die fachliche Kompetenz.
Okay.
Und alles andere lasse ich inzwischen wirklich aus. Das heißt, hat mich früher sehr hart getroffen, tut's nicht mehr.
Reden wir da von Senderleuten, reden wir da von privaten,
beides.
Freunde, whatever,
beides.
Kinder, whatever, wenn.
Beides.
Beides, okay.
Wobei ja immer ganz interessant ist, die Leute sind, also wenn du diese Foren durchliest, da sind ja nur die negativen Energien drinnen. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung ist dann aber, wenn du draußen bist, kommen die Menschen auf dich zu und sind total nett zu dir. Mhm. Also es scheint so zu sein, dass die Motivation, etwas in ein Forum hineinzuschreiben, viel höher ist, wenn ich was loswerden will, um zu schimpfen, als jemanden zu loben.
Ja, ist klar.
Jetzt schaut das aber so aus, als wären alle gegen dich, nur weil diese negativen Trolle sich da drinnen tummeln, weißt du? Weil die mit der guten Energie, die sitzen und sagen, ja, gefällt mir, passt.
Ja gut, der schreibt nicht rein, super gemacht, ist klar.
Nein, macht ja keiner. Ist klar. Macht ja keiner. Mhm. Ja? Das heißt, das ist nicht repräsentativ. Und oft sind es eben nur dieselben 5, 6, kommt mit der Zeit dann drauf. Die sind immer anzünden, dann schreiben dann 3 drunter, ja, hast recht, finde ich auch beschissen.
Den ja, okay.
Weißt du?
Ja, ja, ich verstehe, okay. Okay. Jetzt hast du ja, wenn du heute Sendung machst, wenn du heute unterschiedliche Formate machst, unterschiedliche Voraussetzungen, wie du dich darauf vorbereitest. Es gibt so ein typisches Muster, wo du sagst, es kommt auf die Sendung drauf an, so wie jetzt da gerade. Wie schaut so ein typischer Tag im Leben von dir aus, jetzt da, wo du sagst, weil, wenn ich dich im Fernsehen sehe, sage ich, okay, eine Stunde hat er kackelt, super geil. Ne?
Ja, das ist immer,
das ist natürlich egal.
Super, ne?
So wie mit den Fußballern, jetzt haben sie 1,5 Stunden Fußball gespielt und dafür kriegt er so viel Geld. Genau, richtig,
ja. Kann ja jeder. sieht ja auch niemand den gesamten Prozess dahinter. Und auch den Druck. Das habe ich mit vielen Fußballern gesprochen, die gesagt haben, weißt du, wie das dich fertig macht, dieser Druck, dass du gut performen musst als Sportler. Typischer Tag ist jetzt schwer zu sagen, weil ich gerade am Siedeln bin. Deswegen ist das momentan und das alles zu einer Zeit, wo man auch noch andere Dinge machen sollte. In einem normalen Ablauf, also mein Ablauf ist so, dass ich um 9 Uhr zum ersten Mal mich mit der Sendung am Nachmittag beschäftige, indem ich einmal reinschaue, was sind die Themen. Da ist dann oft noch gar nichts da, außer das Thema. Welche Gäste kommen? Und dann fange ich an, mich darauf vorzubereiten. Dann gehe ich mit einem Hund eine Stunde spazieren und überlege.
Okay.
Habe das Handy ein bisschen mit und fange an zu googeln. Dann lasse ich das Ganze wieder sacken, vergesse es wieder, gehe dann um 13 Uhr in die Redaktionssitzung, wo wir uns dann die ganzen Beiträge anschauen, wo ich dann mit der Kollegin bespreche, wie gehen wir es an, wer übernimmt welches Thema, welche machen wir gemeinsam. Das hat auch damit zu tun, was der Regisseur einteilt. Das ist dann oft ein bisschen zu wenig Zeit, das sind dann so 1,5 Stunden ungefähr Vorbereitung auf das. Dann geht die Kollegin meistens schon in die Maske. Ich habe noch 1/2 Stunde mehr Zeit, um mir die Sachen anzuschauen. Dann gehe ich auch in die Maske und dann geht es eh schon los. Dann wird eine Promo aufgezeichnet, dann werden die Schlagzeilen aufgezeichnet und dann machst du Stellproben mit Gästen. Wenn eine Köchin kommt, damit die Kameras eingeteilt werden. Ja, und dann ist es 17.15 Uhr oder 17 Uhr und dann sprichst du noch kurz mit den Stargästen. Das hätte ich mir überlegt, ungefähr. Also ich bespreche jetzt nicht Punkt für Punkt durch, das will ich nicht. Ich will auch die Antworten nicht hören, damit ich das wirklich frisch höre. Aber man tastet sich ja so ein bisschen heran, darf ich über das private Thema sprechen? Ja, also ich bin jetzt nicht eine, das heißt keine Sendung, wo wir Leute aufplatteln oder wo wir auf Schlagzeilen aus sind oder Klatsch und Tratsch, sondern wenn ich sage, du hast gerade eine Scheidung, jeder weiß es, wenn es zur Sprache kommt, ist das okay oder und dann sagen die, ja, du mach mal oder nein, will ich nicht, dann weiß ich das.
Okay, verstehe, super.
Und dann ist es 10 Minuten vor der Sendung, geht ins Studio, machen noch ein bisschen Späßchen mit den Kameraleuten und so weiter und dann geht's los. Also es ist schon ein Tag, der ausgefüllt ist und dann nach der Sendung gibt es eine kurze Nachbesprechung mit dem Sendungsverantwortlichen, wo er im besten Fall sagt, war alles super, schönen Abend noch. Oder sagt, das war nicht optimal.
Und nächsten Tag wieder und so weiter.
Ja.
Ja, sag ich, das ist genau das, was die Leute nicht sehen im Endeffekt, das ist ja klar.
Aber noch einmal, das sage ich schon auch immer dazu, es ist jetzt nicht im Hochsommer auf der A2 stehen und asphaltieren. Also es ist jetzt, da gibt es schon Jobs, die 1000-mal härter sind.
Keine Frage. Ja. Kein Thema. Für viele ist es aber trotzdem, glaubst du nicht auch trotzdem ein Traumjob? Gibt es nicht viele Leute trotzdem, die sagen, wow, irgendwann im Fernsehen stehen oder berühmt sein? Nennen wir es einmal den Deckmantel berühmt sein. Okay, du weißt, weil du lachst, ne? Ja. Ist es dann am Ende des Tages, gibt es da wirklich viele, gibt es da Nachwuchs, die sagen, wow, geil.
Hundertprozentig, aber ich glaube, die tummeln sich inzwischen auch mehr auf Social Media herum, wo sie sich selbst verwirklichen, ihr eigenes Medium sind.
Ja.
Ich glaube, dass sich die Anzahl nicht verringert. Mir kommt sogar eher vor, dass es mehr geworden sind.
Als noch in deiner Zeit quasi.
Ja. Es gibt auch viele, die sagen, ich brauche das überhaupt nicht. Ja, aber es gibt sicherlich eine wachsende Zahl an Menschen, die sich vor meistens die eigene Kamera stellen.
Und dann Employer Branding für sich selber machen quasi.
Genau. Ja. Ist ja nichts Schlechtes.
Was ja auch wichtig ist, oder?
Was auch wichtig ist. Ist ja wie in der Musik, da hast du früher einfach ein Tonstudio gebraucht und ein Riesenbudget in einer Plattenfirma, um was aufzunehmen. Heute, seit, weiß ich nicht, 2000 oder früher sogar, hat das begonnen, dass du einen Computer hast und du kannst eigentlich kreativ sein in den eigenen 4 Wänden. Das ist ja nichts Schlechtes.
Genau das werden wir, und das ist jetzt wichtig für die Zuseher, in der 3. Folge dann eruieren, nämlich
Block 3,
genau. Block beim Block, genau wie beim Beachvolleyball, beim Block. Ich glaube, Was ganz wichtig ist, also die Marke Norbert Oberhauser. Ich glaube, über die möchte ich jetzt in dem dritten Block mit euch sprechen. Und da würde mich interessieren eben genau diese Frage, wie wichtig ist es dann doch, eine eigene Marke zu sein? Jetzt bist du zwar dort beim ORF oder bei Antenne oder wo auch immer, aber wie wichtig ist es, eine eigene Marke zu sein? Nämlich auch für dich und langfristige Perspektive, wo möchtest du hin und dergleichen? Also, bleibt dran, Block 3 kommt bald.